Es sind 3 Millionen neue Dokumente bezüglich der Epstein-Files veröffentlicht worden. Die Epstein-Files sind in aller Munde. Aber was genau sind sie eigentlich und was haben sie mit uns, Betroffenen von sexualisierter Gewalt, zu tun? Was machen sie mit uns? In dieser Folge schauen wir gemeinsam auf dieses hochaktuelle und hochbrisante Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene, Überlebende und mittlerweile auch Angehörige, Fachpersonen und alle Menschen drumherum, die sich für das Thema Trauma, Traumafolgen, Traumafolgestörung, sexualisierte Gewalt und mehr interessieren. Ich bin Mayngyun, Traumatherapeutin und eine der beiden Hosts von diesem Podcast. Und mit mir hier im Raum ist
Nina! Hi! Muss ich mich auch nochmal vorstellen?
Darf
Nina, Illustratorin der süßen kleinen schnuffligen Seelenmännchen, die überall rumspringen, wenn es um Survivor Queen geht. Sozialarbeiterin, Peerberaterin, kreatives Wunderwerk, alles in allem, Mädchen für alles, was auch immer.
Dankeschön. Genau, und in diesem Podcast, ihr habt es schon gehört, Survivor Queen, wir präsentieren euch diesen Podcast seit fast 6 Jahren abgefahren. Wir haben bald 6. Geburtstag.
Lololol.
Und der Podcast ist für euch ohne Paywall überall, wo es Podcasts gibt und mittlerweile sogar auf unserer Webseite mit durchsuchbar Steuerung F und dann könnt ihr auch nach Schlagworten suchen für Themen, die euch interessieren. Präsentiert euch die Survivor Queen Organisation, also wir als Gemeinnützige, als NGO. Und wenn ihr uns supporten möchtet, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns eine Sternebewertung da lasst. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr uns etwas spenden mögt. Wenn ihr ein Survivor Queen Abo abschließen mögt, um Zugriff auf unsere gesamte Webinar-Bibliothek zu haben und noch viele mehr. Und genau, ansonsten guckt ihr mal bei uns auf der Webseite, was es sonst noch alles so an coolen Dingen gibt, die wir sonst noch so machen, neben Podcasten.
Kauft einfach unseren Merch.
Ja, wir haben ganz, ganz tolle Klamotten. Findet ihr auch auf unserer Webseite.
Yeah.
Dann noch, bevor wir so richtig loslegen heute mit dem Inhalt. Erstens, achtet gut auf euch. Also wie immer bei uns, deswegen sagen wir es am Anfang so klar, worum es hier bei uns im Podcast geht. Passt gut auf euch auf. Wir sind keine großen Fans von Triggerwarnungen, weil grundsätzlich kann immer alles triggern. Ne? Auch das gelbe Blümchen auf der Wiese kann uns triggern. Und gleichzeitig ist klar, die Themen, die wir hier besprechen, können und sind harter Tobak teilweise, heute auf jeden Fall. Und deswegen passt gut auf euch auf, ob ihr die Folge am Stück hören könnt und wollt, ob ihr zwischendrin Pause macht, ob ihr vielleicht einfach komplett ausmacht und nie wieder reinhört. Das ist total in Ordnung. Ob ihr die Folge mit wem anders weiterhören wollt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist beim Hören, dass ihr auf euch achtet und gut für euch sorgt. Und Nummer 2, wir kriegen immer mal von Menschen in Anführungsstrichen negatives Feedback oder sogar, ich sag mal, gehässige Kommentare unter YouTube-Videos à la, warum müssen die denn so viel lachen und kichern und muss man doch jetzt hier mit einer Ernsthaftigkeit angehen an das Thema. Genau, Nina kriegt schon kleine Augenroller. Deswegen einmal kurz zur Orientierung für euch. Wir lachen auch zwischendrin. Wir sind auch mal albern, wir machen auch mal Witze. Woher kommt das? das. Es gibt unterschiedliche psychische Mechanismen dafür. Einer ist einfach ein Comical Release, ne, so wie auch in Filmen, wenn sehr viel Spannung da ist, dass man gerade einmal kurz ein Lacher, einmal kurz albern ist, um einmal kurz den Nervensystem, sowohl unseren als auch euren als Hörenden, einmal kurz rauszugehen aus dem, oh Gott, alles ist so anstrengend und schwer und schlimm. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich auch unser Ansatz, ne? Also sowohl ich als Therapeutin, als Traumatherapeutin, Familie Atalanta als traumasensible Sozialarbeiterin, dass wir sowieso schon so viele und so schwere Themen durch die Gegend schleppen, da müssen wir nicht alles immer noch mit dem bierernsten Gesicht machen, sondern wir können uns auch schwere Themen mit Leichtigkeit und mit einem Lacher und mit zwischendrin mal einem Flachwitz uns angucken. Das ist für uns niemals despektierlich gemeint, niemals irgendwie, oh Gott, wir nehmen das Thema nicht ernst. Wir nehmen es verdammt ernst, deswegen arbeiten wir tagtäglich damit. Und ja, vielleicht kennt ihr das aus euren Berufen oder aus eurem Umfeld. An manchen Stellen braucht es an der Stelle eine dicke Haut oder ein bisschen schwarzen Humor, um damit mental gesund durchs Leben gehen zu können.
Und außerdem ist Humor einer der wichtigsten Faktoren zur Aufarbeitung von traumatischen Inhalten.
Yes. Und damit, mit dem sehr, sehr langen Disclaimer vorweg, würde ich sagen, erzähle ich euch mal, worum es heute geht, wa?
Erzähl!
Großes Thema haben wir uns heute vorgenommen. Wir wollen uns mit euch heute über die Epstein-Files unterhalten. Also geschrieben Epstein, ja, Files, Dokumente heißt es manchmal in den deutschen Medien. Uns geht es nicht darum, journalistisch die Inhalte aufzuarbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele andere JournalistInnen, die wirklich super gute Arbeit gemacht haben und immer noch machen, by the way. Ja, also ich gebe euch eine kurze Einordnung, worum es geht. Also ganz, ganz kurzer Abriss und was wir heute machen wollen und was wir heute nicht machen wollen. Epstein, Jeffrey Epstein, ein sehr, 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 sehr reicher Mensch aus den USA, der mittlerweile nicht mehr lebt, dem wird Menschenhandel vorgeworfen, Zwangsprostitution, ganz viele Dinge, you name it, also alles, was man sich nur so rund um sexualisierte Gewalt vorstellen kann, was ein Mensch mit sehr viel Geld so tun kann. Ihr merkt, ich gehe nicht ins Detail, ich lasse das gerade mal so stehen. Ist auch verurteilt worden. Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Fakt, der in der Medienerstattung gerne vergessen wird oder nicht benannt wird. Also er ist verurteilt worden, aber zu einer ganz seltsamen Strafe. Also statt 15 Jahren hat er einen Deal bekommen zu 10 Monaten Hausarrest in seiner Villa.
Cringe.
Es können da viele Fragen aufkommen und wir merken auch hier schon, okay, da kommen Ungerechtigkeitsgefühle auf, da kommen Dinge auf von, warum, wie, nur weil er Geld hat, weil er Kontakte hat, Fragezeichen, lassen wir so stehen, können wir später drüber reden. Also, ein verurteilter Straftäter, ja, sowohl Vergewaltigung, Minderjährige etc., hat danach, nachdem er verurteilt wurde und freigekommen ist, einfach weitermachen können. Und zwar sehr, sehr lange weitermachen können. Und was jetzt durch die Epstein-Files halt sehr, sehr klar rauskommt, ist, dass er vernetzt war bis in die höchsten Ränge der Gesellschaft. Ja, also um ein paar Namen zu nennen, die mit in den Files auftauchen. Und in Klammern auftauchen bedeutet noch nicht, dass sie auch mit beteiligt waren an den Missbrauchsdingen. Aber dass Kontakte da bestanden, und zwar auch enge Kontakte. Wir machen mal ein bisschen Name-Dropping. Ja? Wir haben Bill Clinton, wir haben Elon Musk, wir haben Menschen aus der norwegischen Königsfamilie, wir haben besonders einen Menschen, der sehr auffällt, ein ehemaliger Prinz, dem übrigens gerade ganz frisch sein Prinzentitel von King Charles aberkannt wurde aus der englischen Königsfamilie. Also es ist crazy, wie viele Menschen aus Wirtschaft und Politik, in Klammern, by the way, auch Trump, sehr, sehr oft.
Ich wollte gerade fragen, Trump war auch,
natürlich,
oder? Ja.
Da mit in diesem Netzwerk oder ne, in seinem Netzwerk hängen, in Klammern. Es ist nur in Teilen bei einigen gesichert, dass sie da auch mitgemacht haben. Ne? Aber da ist ein riesengroßes Netz an What the fuck? Und ein großer Teil davon war eigentlich schon klar. Ne? Der Mensch war schon verurteilt, ist freigekommen in Anführungsstrichen danach, nach seinem Hausarrest. Und konnte einfach weitermachen, bis er dann tatsächlich, bis es dann so groß war, dass er dann doch ins Gefängnis musste und sich unter sehr, sehr seltsamen Umständen dort suizidieren konnte. Obwohl er auf einer Suicide Watchlist stand und eigentlich nie hätte alleine sein dürfen oder über einen längeren Zeitraum, bringt natürlich auch wieder viel Raum für Fragen und für Verschwörungstheorien und Gedanken, die ich persönlich an der Stelle gar nicht so abwegig finde, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil, Fragezeichen, der Mensch natürlich ganz schön viele Menschen hätte mit reinreißen können. In Klammern, Fragezeichen. So. Das als ganz, ganz kurzen Abriss. Ihr merkt, ich habe an vielen Stellen Fragezeichen. Ich versuche mich an vielen Stellen nicht komplett festzulegen. Warum? Weil, genau, der Mensch mittlerweile nicht mehr lebt. Es kann nicht mehr gegen ihn verhandelt werden. Also es kann kein normales Gerichtsverfahren mehr stattfinden. Stattdessen hat die Trump-Regierung nach sehr viel Nachdruck in der Gesellschaft die sogenannten Epstein-Files veröffentlicht. Also im Prinzip die gesamten Dokumente, die gesammelt wurden. Deswegen ist es auch keine, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, das sind keine gesicherten Daten und Fakten in dem Sinne, sondern das sind im Prinzip Unterlagen vom FBI, das sind gesicherte E-Mail-Verkehre, das ist so ganz, ganz viel, was halt irgendwie zusammengesammelt wurde in, wir könnten es in Deutschland übertragen, das wäre sowas wie die Ermittlungsakte. Ja? Also das sind einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Dokumente, die teilweise auch einfach nur Aussagen von Epstein oder über Epstein von anderen da drin sind. Ne? Deswegen immer nochmal ein kurzes Fragezeichen, wenn ihr Sachen online lest, wie Stephen Hawking war mit dabei und dann sieht man ein Foto, wie Stephen Hawking mit zwei Frauen am Pool sitzt, die im Bikini sind. Das ist zum Beispiel ein Ding, das hat, surprise, die Bild, liebe Boulevardpresse, rausgezaubert und gesagt, Stephen Hawking hängt mit drin in den Epstein-Files. Turns out, man kann die Epstein-Files halt auch durchsuchen, ne, Steuerung F und so. Stephen Hawking taucht sehr wenige Male auf, aber nie im Kontext vom Missbrauch. Und das Foto ist entstanden auf einer Konferenz, auf einer Wissenschaftskonferenz, die Epstein unter anderem gesponsert hat. Wow. Ne? Also deswegen, da merken wir, wie schnell wir in so einem Thema, in das Thema Desinformation, Mythen und auch Diskreditierung von, ja, potenziell, ja, von Menschen kommen, die sehr, sehr viel Ansehen haben und in Teilen auch mit Recht, ne? Und dann an anderen Stellen wieder so, oh shit. So, und um hier gerade einmal einen Punkt zu machen, um den ganzen, um das ganze Thema herum. Die Files sind veröffentlicht worden von der Trump-Regierung. Absurderweise, weil Trump in seinem letzten Wahlkampf damit geworben hat, dass wenn er gewählt wird, er die Files veröffentlicht. Don't ask me why. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und nachdem er gewählt worden ist, hat er das jahrelang ignoriert und so getan, als ob das nie existiert hätte.
Ganz und normal, jetzt, wie immer.
Genau. Wir sehen ein Muster, auch wenn das Muster absurd ist.
Ja.
End of story. So viel gesellschaftlicher Druck, dass er die Files doch veröffentlicht hat. Seltsamerweise ist von der Kommission, die die Files quasi einstuft und schwärzt und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel geschwärzt, das muss man auch sagen. Und dann ist natürlich auch die Frage, warum? Es heißt, es ist geschwärzt aus Opferschutz. Seltsamerweise ist aber an ganz vielen Stellen sind die Opfernamen und Tathergänge und so weiter nicht geschwärzt. Dafür aber potenzielle TäterInnen. Surprise.
Das sind dann die Opfer, Mai, das hast du falsch verstanden.
Ah, danke, danke, jetzt verstehe ich alles viel besser. Genau, end of story, die Files sind veröffentlicht worden, sind gerade recht frisch draußen. Es sind 6 Millionen Dokumente als veröffentlichungswürdig eingestuft worden von der Kommission. Es wurden aber nur 3 Millionen veröffentlicht. Es denke Böses, es denke, ja, warum?
Ja, 3 Millionen muss aber auch mal reichen.
Genau, so. Und um jetzt nochmal ein Ende zu machen, ja, ihr habt richtig gehört, es sind 3 Millionen fucking Dokumente. Ja, also das sind alles Mögliche an E-Mail-Verkehre, an Mitschriften, an Verhörungen, an abgehörten Sachen. Also es ist absurd, eine absurd krasse Menge an Dokumenten. Und allein deswegen glaube ich, dass uns die Epstein-Files leider oder zum Glück, je nachdem wie man es sehen will, noch sehr, sehr viele Jahre beschäftigen wird, weil JournalistInnen einfach noch sehr, sehr lange daran arbeiten werden müssen, um die Inhalte, die da drin sind, zu verifizieren, ne? Also zu schauen, okay, ja. Wo kann ich Informationen herbekommen? Wer kann mir das bestätigen, was da drin steht? Oder vielleicht auch sagen, nee, das ist Bullshit. Und andererseits auch Gerichtsverfahren oder zumindest polizeiliche Untersuchungen, Anzeigen etc. nach sich führen. Also in manchen Ländern wird schon ermittelt, in Klammern in Deutschland noch nicht, Stand März 2026.
März mit E oder?
Oh Gott, bitte.
Entschuldigung.
Ja, so viel zu den Puns, die wir hier haben. Genau, und noch ein Fakt an der Seite, warum wir trotzdem schon so viel hören, obwohl ich sage, eigentlich ist das ganz schön viel und das muss noch untersucht werden, weil die Files komplett öffentlich zugänglich sind. Also wir können alle im Prinzip, gerade die so True Crime Fans sind oder möchte gern Conan, der Detektiv, JournalistInnen und ForscherInnen. Wir können einfach auf die Webseite der US-Regierung gehen und einfach uns diese Files runterladen und die selber durchlesen. Das heißt, ganz, ganz viele der vielleicht nicht ganz so gut gesicherten oder vielleicht auch einfach schlecht recherchierten Sachen sind von, ich sag mal, Menschen, Privatleuten, die halt auf Social Media irgendwas posten, weil sie irgendwas gelesen haben. Das heißt, wir haben da gerade, und das ist so ein Problem unserer Zeit natürlich, ne? Wie sagen die Science Cops immer so schön, es ist, oder nicht nur sie, aber ne, es ist so viel leichter, was Falsches zu droppen und es dauert irgendwie, ich glaube, der Faktor ist 10 mal länger, das zu entkräften und zu zeigen, nein, das ist nicht wahr. Und dementsprechend, ja, leben wir leider auch in einem Zeitalter der Desinformation und es dauert fucking lange, Sachen zu recherchieren und rauszufinden, war Stephen Hawking jetzt mit dabei oder nicht? So, ich mache einen Punkt, ich gehe mal rüber. Yeah. Atalantas, wie geht's euch mit dem Thema?
Während Mai Stand Selbstaussage sehr viel Deep Dive in letzter Zeit dazu betrieben hat, haben wir in deinem Deep Talk gerade mehrere Informationen gekriegt, die wir bisher noch nicht wussten, weil wir um das Thema einen riesen Bogen gemacht haben, ganz lange, bis irgendwann so dieses Ding war, ey, das taucht jetzt immer wieder in den Nachrichten auf, was ist denn das jetzt eigentlich? Und wir haben es an der Stelle muss man sagen, mal geschafft, weil oft schaffen wir das nicht, einen U-Turn relativ früh zu machen und zu sagen, oh, maybe wäre das für uns gerade nicht so gut, uns da Deep Dive-mäßig mit auseinanderzusetzen. Das kam in unserer Biografie auch noch nicht so häufig vor, dass wir das hingekriegt haben, von daher Schulterklopf.
Yay.
Ja, und was wir dann im viel mehr sozusagen beobachtet haben oder mitbekommen haben, sind quasi die, ja, ich nenne es mal Proteste seitens Betroffenen, ganz viel über Instagram, die Demo, die in Berlin stattfand, und quasi so die andere Seite der Epstein-Files, nämlich die gesellschaftliche, die, was macht es mit den betroffenen Seite und weniger sozusagen der die genauen Auseinandersetzungen, war Stephen Hawking jetzt dabei oder nicht? unter anderem auch die Information von einem Rechtsanwalt, dass es maybe manchmal gar nicht so smart ist, Safety-Hinweis, sich die Sachen runterzuladen, weil da natürlich auch Material dabei ist, das sehr problematisch ist und man schlimmstenfalls kinderpornografisches Material nachgewiesen bekommen kann. Von daher, think twice if you do. ja, also das sind so eher die Sachen, die auf uns eingeprasselt sind. Quasi dieser Sturm von Betroffenen, die sich zu Recht darüber empört haben, dass die Gesellschaft plötzlich so ist, oh mein Gott, wie konnte das passieren und sowas gibt es. Und die Betroffenen so, ja, erzählen wir seit Jahrzehnten. Und die so, noch nie gehört. Also eher so den Diskurs, den wir so mitbekommen haben. Oder auch die mediale Berichterstattung darüber, über so Punchlines. Punchline ist das falsche Wort dafür. Also Schlagzeilen wie Sex mit minderjährigen Frauen, was de facto im Prinzip einfach Missbrauch, Vergewaltigung ist, weil minderjährige Frauen sind Kinder oder Jugendliche. So. Das haben wir eher mitbekommen und mitverfolgt als den Tathergang oder die Tatverbindungen an sich. Ja. Also das ist quasi so das, was uns erreicht hat, was mit uns auch, wo wir Gedanken uns drüber gemacht haben, wie ist das eigentlich? Wie geht die Medienlandschaft mit sowas um? Wie geht die Gesellschaft damit um? Und wie das eigentlich immer so ist bei solchen Sachen, es kommt dieser große Aufschrei, dieses oh mein Gott, ne, wie konnte das nur passieren? Und auch wenn du sagst, es wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, merkt man jetzt schon medial, dass zumindest das Interesse an Seiten des, ne, wie so von wegen, wie geht's den Opfern und was haben die Opfer sozusagen zu sagen, dass das immer mehr abebbt und dass quasi nur Betroffene von sich aus oder andere, die quasi jetzt nicht mit den Files zu tun haben an sich, sondern die einfach sagen, hey, das Thema ist wichtig, wir machen darauf aufmerksam. Dass das quasi wieder so zwei Strömungen ist, so die Main-Medienlandschaft, die immer mehr so, und der war noch mit dabei und jetzt ist aufgetaucht, dass der war auch noch mit dabei, so, aber niemand spricht halt über die, die es eigentlich betrifft, so. Und auch das von den Täterlandschaften oder Täterinnenlandschaften, ich weiß nicht, wie es mit Frauen war, dass da einfach recht wenig passiert offensichtlich. Also, dass man so als gerade selber Betroffene da sitzt und sich fragt so, aha, da gibt's offenbar laut Journalistin valide Beweise, dass XY daran beteiligt war. Aber es passiert halt einfach nicht das, was man denkt. Also ich habe noch irgendwas mitgekriegt, dass Prince, irgendjemand verhaftet worden ist. Andrew natürlich. Ich habe überhaupt keine Ahnung von den Royalties da drüben, ehrlich.
Das ist der Herr, der seinen Prinzentitel aberkannt bekommen hat.
Checke. Dass der irgendwie verhaftet worden ist. Und dann habe ich nur irgendwas gelesen, dass er irgendwie wegen irgendwas verurteilt wurde, aber was überhaupt nicht mit der Sache an sich zu tun hatte. Mhm. Ja, du nix. Genau, also es sind so Sachen, wo man dasteht als Opfer und diesen Moment hat von, ja, oh, Moment, was? So, also wo man einfach sich denkt, was passiert hier gerade? Und man wirklich echt nicht weit davon entfernt ist, zu sagen, also irgendwas stimmt doch da nicht. Also, ne, ich bin auch kein Freund von Verschwörungstheorien, aber an mancher Stelle, glaube ich, ist es weniger Verschwörungstheorie als mehr, wie nennt man das? Ja, erlaubt das Hass, den man haben darf.
Erlaubt das Hass.
Ja, das ist sowieso so, ne, man hat Kekse auf dem Tisch stehen, hat Kinder zu Besuch, plötzlich sind die Kekse leer. Da kann man auch den Hass haben, das könnte an den Kindern liegen, wenn man es selber nicht war. So fühlt sich das für mich an.
Außer es waren eben Kinder, die zwischendrin die Kekse gefuttert haben, Nina.
In diesem Haushalt verschwinden keine Kekse. Niemals. Ja. Aber so, das ist so das, was ich einleitend quasi dazu sagen kann.
Danke euch. Ja. Und ich finde es total spannend, weil ich finde, das sind zwei, ich sag mal, mein Deep Dive rein und euer, okay, wir machen da mal einen Bogen drum und kriegen vielleicht eher ein bisschen was aus unserer betroffenen Bubble mit. Ja. Finde ich zwei sehr, sehr typische Umgehensweisen damit.
Ne? Cool, ja.
Und da vielleicht auch einfach schon mal an euch Hörenden, ne, da auch mal zu schauen, okay, wie bin ich bisher damit umgegangen und bin ich damit fein? Ne, also es gibt kein richtig und kein falsch, sondern immer die Frage, würde es mir helfen, mehr zu wissen?
Ja.
Dann rein. Aber auch da wieder titriert, Stück für Stück schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Art der Berichterstattung tut mir gut, ne? Welche JournalistInnen tun mir gut, wer berichtet vielleicht ausgewogener und weniger, ich sag mal, voyeuristisch mit dicken Schlagzeilen, sondern vielleicht sogar mehr einen Blick auf die Opferperspektive, auf die Betroffenen, ne? Und lässt auch die Betroffenen zu Wort kommen und zitiert die oder lässt sie sogar in Podcasts mit eigener Stimme sprechen. Und das andere ist, und ich finde, das wird manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, so beschämt, so, ah ja, das ist ja nur Vermeidungsverhalten, ne? Das, was ihr, Nina, ja auch gemacht habt, so, ja, okay, ich beschäftige mich damit nicht, ja, ich mache da einen ganz großen Bogen drumherum. Und ich finde, das sollte man nicht direkt als, ah ja, guck mal, die ist voll in der Vermeidung, abtun, sondern es kann auch ein ganz, ganz sinnvoller Selbstschutz sein, weil das ist ein gigantisch schlimmes Rabbit Hole, was da passiert ist, gesellschaftlich, menschlich und so weiter, dass das auch absolut legitim ist, zu sagen, ich möchte mich damit nicht beschäftigen und wenn überhaupt, dann nur auf einer Solidarisierungsebene und möchte mich eher mit einer Medienkritik auseinandersetzen, mit Worten wie minderjährige Frauen, what the fuck, benennt sie als Mädchen, benennt sie als Teenagerinnen, ja, aber da sind wir wieder bei und da wollen wir auch heute auch ganz viel drüber sprechen, beim Thema Medienkritik, ne? Also welche Wortwahl die Wahrnehmung in der Gesellschaft verändert. Ne? Wir haben natürlich ein ganz anderes Bild von minderjährigen Frauen. Ne? Da sehe ich vielleicht also vor meinen Augen ist da eine junge Frau, die aber vielleicht gerade noch 17 Jahre und 11 Monate ist. So, das ist für mich eine
minderjährige. Was trotzdem schlimm wäre.
Ja. Definitiv, ne? Aber das macht natürlich ein anderes Bild, als wenn wir sagen, da hat jemand ein Mädchen oder eine Teenagerin vergewaltigt.
Oder ein Kind.
Ja.
So. Mädchen ist ja auch so ein Wort, was zumindest in mir immer nicht so wirklich ein, ne? Mädchen, ja, kann jetzt alles sein, aber wenn man wirklich das Wort Kind dann dazu packt, macht das nochmal was anderes, finde ich.
Ja, voll. Und auch das Thema Sex mit, ne? Sex ist ja einvernehmlich. Du kannst keinen einvernehmlichen Sex mit einem minderjährigen Frau haben. Nein, name it what it is. It is Vergewaltigung. It is Missbrauch. It is Machtmissbrauch.
Ja. Voll. Und nochmal zu dem Vermeidungsthema zurück. By the way, ich hoffe, dass nicht meine Waschmaschine rastet gerade aus dem Schleudergang. Ich hoffe,
man hört nichts.
Cool. schön, dann hörst du nicht, was Thema Vermeidung angeht. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich in der Corona-Pandemie sehr für mich sozusagen erarbeitet habe, entdeckt habe, Medien wirklich dosiert zu konsumieren. Ich schaue seitdem keine Nachrichten mehr. Ich habe das damals noch relativ täglich gemacht, dass ich wirklich mich auch nachrichtenmäßig informiert habe, was ist so los in der Welt. Und gerade über die Corona-Pandemie habe ich festgestellt, wie schlecht mir das eigentlich tut, dauerhaft quasi mit Medien, mit den ganzen Punchlines, mit dem ganzen Leid in der Welt und den Problemen sozusagen konfrontiert zu sein, wenn mein Mikrokosmos quasi nicht besser aussieht und auch total destabilisiert ist und komplett am Auseinanderfallen ist. Und deswegen habe ich mit der Zeit quasi einen sehr, 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 sehr bewussten Umgang mit Medien erarbeitet, wo ich wirklich schaue, möchte ich mir einen Artikel gerade durchlesen? Wenn ja, warum? Also warum möchte ich den lesen? Was ist mein Ziel? Weil wenn ihr Sachen einfach nur konsumiert, nur um es konsumiert zu haben, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass es euch immer schlechter geht Und ihr euch fragt, warum eigentlich? Ihr seid über die Nachrichten quasi mit dem Leid der ganzen Welt verknüpft. So Sachen wie positive Nachrichten gibt es ja immer wieder Experimente, die kläglich scheitern, weil niemand die hören will scheinbar. Oder die sich nicht so gut verkaufen wie halt Schlagzeilen und Negativpresse. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses, es braucht einen sehr dosierten Umgang. Wenn man jetzt an früher denkt, jetzt kommt die Alte und erzählt vom Krieg, wenn man jetzt an früher denkt, da hatten wir noch nicht so eine Informationsdichte. Jetzt einmal auf Instagram gesehen, bist du konfrontiert mit mindestens 5 Meldungen von irgendwelchen schrecklichen Ereignissen in der Welt. Und das macht was mit Menschen. Das macht ein immer unsicheres Weltbild. Und gerade wenn wir so sensible, feine Antennen haben, die auch in einem Umfeld aufgewachsen sind, das immer unsicher, das immer schlimm und schrecklich war, unterstützt, dass diese Weltansicht halt immer weiter und Sachen, die gut laufen, werden immer weiter ausgeblendet. Und das war halt was ich in der Corona-Pandemie extrem wahrgenommen habe bei mir, so dass ich dann gesagt habe, ey, ich fahre jetzt runter und wenn ich was lese, dann zielbestimmt mit Hintergedanken. Was möchte ich erfahren? Und ab wann ist der Zeitpunkt, wann ich einen Artikel abbreche, weil ich merke, okay, die Überschrift war halt literally Clickbait. Dadurch, dass wir ja beim Jobcenter angebunden sind, kriegen wir regelmäßig dank unserem Algorithmus irgendwelche Nachrichten. Die Regierung macht jetzt das und das. Und dann liest man, okay, sie diskutieren gerade darüber, ob sie das machen. Und diskutieren heißt halt noch nicht, es ist jetzt so. Aber ja, das würde halt sonst niemand lesen. So, Und das ist eben bei auch gerade Epstein-Files und so weiter. Der war mit dabei. Und du denkst so, oh mein Gott, das muss ich unbedingt wissen, ob der dabei will, weil den fand ich ja toll und jetzt finde ich den vielleicht nicht mehr toll oder so, keine Ahnung. Es macht ganz viel mit dem Sicherheitsempfinden. Und deswegen ist es super wichtig, da ganz reguliert und ganz langsam ranzugehen. Und auch in unserem Fall, wir sind gerade in einer Expo-Phase. Das heißt, wir haben gerade genug mit unserem Mikrokosmos zu tun und mit Verdauen von Sachinformationen, die uns betreffen, unsere Biografie betreffen. Und da muss man einfach ganz bestimmt schauen. Das ist dann eben kein Vermeidungsverhalten, sondern das ist kluges Grenzen setzen tatsächlich. Mhm. Was kann ich und was kann ich nicht? Und auch so ein Bashing dahingehend, so, ja, wie kannst du nur? Das musst du doch machen. Das muss man doch wissen. So, nein, muss ich nicht. Muss ich gar nicht. So, ich beschäftige mich mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und wenn ich unter der Brücke liege, nützt es auch keinem. Ob ich mich jetzt damit beschäftigt habe, mich solidarisiert habe, gesagt habe, eine Demo organisiert habe, eine Petition gemacht habe, das nutzt dann keinem was. Erste Hilfe fängt immer bei sich selber an. Bin ich safe? Kann ich gerade Erste Hilfe leisten? Oder überfährt mich in der nächsten Minute gleich ein Auto, weil ich irgendwie auf einer vielbefahrenen Straße bin? Also da der ganz große Aufruf an euch, ihr seid nicht kacke oder schlimm, wenn ihr euch jetzt damit nicht auseinandersetzen wollt.
Ja, voll. Und dafür tun wir das ja gerade hier jetzt mit euch.
Yes. Ich hole das jetzt nach, so halb.
Ich finde deinen Punkt total schön mit dem bewussten und dosierten Medienumgang und mag den einfach nochmal wiederholen für diejenigen, die sich dachten, oh, das klang smart, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Mich zu fragen, möchte ich das wirklich lesen? Und warum möchte ich das lesen? Ne? Und unser Warum da einmal kurz hinterfragen. Und das finde ich auch schön, was du gerade gesagt hast, auch zwischendrin sich noch mal kurz zu hinterfragen, gerade wenn man merkt, dass der Inhalt vielleicht gar nicht so mit der Überschrift übereinstimmt, da noch mal kurz zu checken, will ich das auch weiterlesen?
Ne? Ja. Also sobald ich merke, ich kriege irgendwelche crazy Gefühle in meinem Body, die ich vielleicht gerade gar nicht kriegen sollte, so. Also wenn ich merke, ich werde unglaublich wütend oder ich werde unheimlich traurig oder, ne, dann merke ich, okay, ich kann das gerade nicht mehr von der Metaebene betrachten, sondern es matcht gerade mit meiner Story. Und ab dem Zeitpunkt muss man halt wirklich gucken, trete ich hier auf die Bremse oder bin ich ready, mich mit, das ist der Fun Fact, mich mit meinem Gefühl auseinanderzusetzen und nicht dann quasi den Highway to Hell zu fahren, um das Gefühl von Kontrolle zu kriegen, so deep dive in ein Thema zu gehen, dass ich dann das Gefühl habe, ich kann es besser jetzt kontrollieren. Ne, ich kann mich jetzt mit Informationsflut sozusagen mein Gefühl vermeiden und mit stattdessen mit dem Thema auseinandersetzen, weil das wäre dann eher Vermeidung.
Ja.
Ja. Und selbst wenn das passiert, an der Stelle, ist nicht schlimm. Sobald ihr es merkt, sobald ihr es checkt, versuchen auf die Bremse zu gehen oder wenn ihr merkt, auf die Bremse gehen geht nicht, akzeptieren, okay, ich fahre jetzt hier Highway to Hell die ganze Zeit 180 km/h durch die Epstein-Files. Offensichtlich ist das nicht gut. Und das ist jetzt gerade so. Ich mache das jetzt gerade so, weil ich es offensichtlich gerade nicht besser kann. Was mache ich jetzt? Und immer wieder eine bewusste kleine Mini-Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt? Will ich jetzt noch weiterfahren? Will ich vielleicht 10 km/h runterschalten? Will ich vielleicht gerade mal irgendwie ein bisschen Musik hören oder sonst was? Genau. Nichts davon ist falsch oder schlimm oder bad für euren Heilungsweg, sondern es sind halt einfach Entscheidungen, die ihr trefft, Mikroentscheidungen, unbewusst, so 90%. Und seid da lieb mit euch, wenn ihr merkt, so, oh, ich habe mich da in ein Rabbit Hole gefahren, um irgendwas bei mir zu vermeiden, was das in mir antingelt. Völlig okay. Dafür sind wir auf dem Weg. Und nicht Startziel.
Und ich mag noch ergänzen, ich finde es gerade mega, mega cool, was ihr gerade gesagt habt mit dem, ne, ich merke, da kommen Gefühle in mir auf. Und an der Stelle eine ganz große Einladung zu prüfen, sind das in Anführungsstrichen berechtigte Gefühle, also ne, all diese Gefühle sind berechtigt, ne, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, sind das angemessene Gefühle für die Art des Artikels, für den Inhalt dessen, ne? Also hätte das eine objektive dritte Person, die kein Trauma erlebt hat, wäre die auch wütend und sauer und frustriert und ohnmächtig. Und da haben wir natürlich gerade jetzt am Beispiel der Epstein-Files ein in großen Teilen Yes. Ne, also das von allein dem, was ich euch gerade in einem 5-Minuten-Abriss über dieses bodenlose Thema gegeben habe, merkt ihr wahrscheinlich, ja okay, den meisten Menschen geht's wahrscheinlich so. Und jetzt ist spannend zu schauen, wo berührt es aber mich und mein Thema, dass ich merke, ich komme an meine Traumainhalte, ich komme an meine Grenzen, mein Körper reagiert mit Überlebens-/Trauma-Reaktionen. Ne? Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Und wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, wie Nina zum Beispiel, dann kann das auch schwer sein, das zu unterscheiden, ne? Rauszufinden. Ne? Weil wir dürfen empört sein. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Klimawandel. Genau das Gleiche. Ohnmacht, Wut, Frust, erneuerbares Energiengesetz wurde abgeschafft. What the fuck? Ja, also so, da ist Frust und da ist Empörung da. Ja. Und bei manchen kann Klimawandel die gleichen Symptome wie eine Traumareaktion auslösen, weil es vielleicht auf einer emotionalen Ebene klickt, weil vielleicht das Gefühl der Ohnmacht der Trigger ist, ja, und nicht der Inhalt. So, und dann kann es sein, dass ich sogar auf Klimawandel oder auf ein Hund hat vor mein Haustür gekackt, mit Traumareaktionen reagiere. Deswegen sagen wir immer, Trigger sind universell und können alles Mögliche sein. Oder ist es eine für den Inhalt und die Situation angemessene Reaktion, weil, jetzt wird es spannend, die können, dürfen und müssen wir aushalten und halten lernen. Ne? Richtig. Und da mache ich gerade einen Schwung rüber zu Menschen, die keine Traumata erlebt haben, die nichts mit Missbrauch und sexualisierter Gewalt und so erlebt haben. Ich glaube, warum Menschen, die nicht diesen Hintergrund haben, den wir haben, trotzdem den Epstein-Files aus dem Weg gehen ist, weil sie diesen unangenehmen Gefühlen ausweichen wollen, weil es für sie so frustrierend ist zu sehen, dass da Menschen mit Macht und mit Geld solche Dinge tun können. Und vielleicht kommt da noch so ein bisschen Happy World Syndrome dazu, ne? Was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Und da quasi einfach komplett drum herum gehen, sagen, nee, interessiert mich nicht, nein, will ich mich nicht angucken, weil diese Gefühle so schwer zu halten sind.
Es ist halt typisches psychologisches Phänomen, Selbstbild, Fremdbild, Selbstbild wird immer aufrechterhalten. Ich habe mein Bild von der Welt und von mir und wie ich mich verhalte und wie ich quasi bin, wie meine Werte sind und so weiter. Und sobald da etwas ist, was gegen mein Bild von der Welt oder mein Bild mir selbst gegenüber, was dem widerspricht, sobald das passiert, werde ich alles dafür geben, mein Selbstbild aufrechtzuerhalten. Und es kann dann sein, ich vermeide das einfach, das Thema. Oder was man dann vielleicht auch auf Täterseite hat, ich rede es mir halt zurecht, wollten das ja so. Also das Grundprinzip für solche Reaktionen ist immer, ich versuche, so gut es geht, immer mein Bild von mir und der Welt aufrechtzuerhalten, weil alles andere ist unangenehm. Mhm. Sobald jemand kommt und dir sagt, so by the way, übrigens, du hast eine Persönlichkeitsstörung, reagieren ja so viele Menschen mit Hass und Wut, wir inklusive, dass, weil jemand dir sagt, so wie ich bin ich nicht richtig. Und das ist quasi der größte Cringe-Punkt und Aneklungspunkt, die Menschen erleben können. Etwas stimmt nicht mit mir und meiner Weltsicht überein. Und wann immer ihr das Gefühl habt, Reaktionen sind seltsam, dann liegt es meistens daran, dass die Person ihr Selbstbild versucht aufrechtzuerhalten oder ihr Weltbild. Das ist so ein ganz easy Erklärungsansatz dafür. Weil das so eine unglaublich unangenehme Reibung im Kopf und im Körper erzeugt, wenn plötzlich Sachen passieren, die man so vielleicht nicht gedacht hätte oder die einem selbst nicht ganz so entsprechen.
Ja, voll. Danke dir für den
Marker. Ich würde noch irgendwas sagen wegen der Gefühle und der Gefühlsreaktion, ne? Wegen Empörung ist okay oder ist sogar gerechtfertigt und wichtig. Also würden sich Menschen nicht empören, würden Dinge ja immer so bleiben, wie sie sind, dann hätten wir keine Revolution und dann würden Frauen bis heute nicht wählen dürfen, noch irgendwo hingehen dürfen, ohne dass der Mann das erlaubt. Nur just saying. Ich glaube, es kommt immer voll drauf an, die Richtungen der Gefühle klar zu haben. Also richtet sich, wenn ich jetzt einen Artikel darüber lese, richtet sich die Wut, die ich empfinde, gerade noch, also es ist jetzt gerade nur so ein Wild Guess, ich weiß nicht, wie valide die Info ist, richtet sich meine Wut, die ich habe, oder meine Gefühle immer noch Richtung Epstein, Richtung dem Thema, Richtung das eben Missbrauch in der Gesellschaft, vertuscht, verheimlicht, Machtmissbrauch stattfindet und sonst was. Oder richtet sich meine Wut, mein Hass und die Intensität, die ich darüber empfinde, vielleicht gar eigentlich auf den Täter, der mich missbraucht hat. Also quasi da auf der Hut zu sein, auf der Spur zu sein, wohin geht die Wut gerade? Weil sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ist die Wut berechtigt. Das Ding, was sich ändert, ist quasi der Machtradius. Schönes Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. Bezüglich meiner eigenen Geschichte, nicht wegen der Geschichte an sich, aber den Auswirkungen, habe ich natürlich als Individuum sehr viel mehr Kontroll- und Machtoptionen, was ich tun kann, als den Epstein-Files gegenüber. Natürlich, wenn ihr da Bock drauf habt, so, ich bin der letzte Mensch, der sagt so, don't do that, macht einen auf True Crime Journalist und forscht die durch, wenn ihr da ultra Bock drauf habt, von mir aus, aber bitte passt auf, ne? Die Frage ist, wie groß ist die Chance, dass ihr da wirklich was bewegen könnt? Dass ihr der Mensch seid, mit vielleicht noch ein paar hundert anderen Leuten, die Trump wirklich dann wortwörtlich an den Eiern haben. Entschuldigung, musste sein.
Oh Gott.
Der musste sein. Wie groß ist euer Machtradius? Also wie groß ist die Chance, da wirklich was bewegen zu können? Und das heißt nicht, wenn ihr nur 10 Leute seid, die das machen, dass ihr nichts bewegen könnt. Da gibt's genügend Beispiele dafür, dass es auch sehr gut funktionieren kann, because of Masse und Anziehung und sowas. Aber da realistisch zu bleiben. Was bringt es der Welt, wenn ich mich jetzt hier in meinem Kämmerlein hinsetze? Ich muss gerade so, weil du da sitzt dann so in deinem Kämmerlein so. Wenn ich hier in meinem Kämmerlein sitze, Wut hege und Aggressionen und Ohnmachtsgefühle und Trauer, was nützt es der Welt? Also dann lieber die Energy zu nutzen, zu sagen, ich mache eine Petition auf, ich mache eine Demo auf, keine Ahnung was, als quasi die ganze Energie daran zu verwenden, irgendwie in seinem stillen Kämmerlein sich zu empören. Weil das hat im Endeffekt leider nicht wirklich viel Auswirkungen, außer dass du vielleicht mehr das Gefühl hast, eine Kontrolle über die Situation zu haben, weil du hast ja viel gelesen darüber. Du bist ja im Bilde und Wissen ist immer noch Macht, zumindest suggeriert es das Gefühl von Macht.
Hm.
Ja, das wollte ich irgendwie noch ergänzen zu diesem Gefühlsgedusel.
Ja, danke. Ich werfe noch zwei Sachen rein. Das eine, wo ich vorhin noch meinte, es kann schwierig sein, auseinanderzuhalten, ist das jetzt quasi situations- und angemessen oder ist das jetzt schon Traumareaktion und dass das schwierig sein kann. Da eine ganz, ganz große Einladung, nehmt das mit in eure Therapiesitzung. Ne? Egal, ob ihr TherapeutInnen, Coaches, BeraterInnen und wenn es nur mit FreundInnen drüber reden ist. Ne? Also es hilft oft, wenn wir mit anderen Menschen reden und natürlich hilft es noch mehr, wenn wir es mit professionellen Menschen tun. Ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt als Traumatherapeutin gesprochen, dass meine KlientInnen manchmal das Gefühl haben, sie von sich aus so ein Gefühl von, oh, wir müssen hier über Trauma sprechen, ich kann jetzt hier nicht offen über Epstein-Files oder Gegenwärtige sprechen, aber genau daran, an den Gegenwartsproblemen, können wir ja total gut mit dem Trauma arbeiten, weil da sich ja Sachen zeigen. Ne? Also da kann euch eine zweite Person sowohl eine fachliche Einordnung geben, als auch koregulierend für euch da sein und dann könnt ihr die Gefühle, die ihr vielleicht alleine nicht halten könnt, aber zusammenhalten und zusammen prozessieren. Ne? Deswegen da eine ganz große Einladung, das mitzunehmen in den fachlichen Rahmen. Und das Zweite ist anschließend an das, was ihr gerade gesagt habt, Nina. Schaut mal, wenn ihr die Gefühle benennen könnt. Und wir haben ja euch schon gerade ein paar typische Gefühlsbeispiele benannt. Ne? Ohnmacht, Wut, Trauer, Angst, Frust. Wenn wir kurz in die Gefühlstheorie reinhüpfen, jedes Gefühl hat eine Aufgabe.
Und ein Bedürfnis.
Und ein Bedürfnis. Also was steckt dahinter, ne? Wenn ich wütend bin? Was ist die Aufgabe hinter der Wut? Ah, Abgrenzung, okay. Wo kann ich mich abgrenzen und wie und wo kann ich diese Wut, die ja auch eine fortschreitende, eine Bewegungsenergie in sich hat, zum Beispiel in eine Petition.
Wir sind leuchtende Sterne, unsere Träume.